Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Namibia auf eine Reise in den Süden Afrikas. Freuen Sie sich auf viele kleine Geschichten aus diesem Land in der Ferne. Wir treffen unter anderem einen Holländer, der mit dem Fahrrad den gesamten schwarzen Kontinent entdecken möchte. Uns begleitet unser Guide Timo, der nur durch seinen Sohn Deutsch lernen konnte. Und wir fahren mit dem Boot raus auf den Atlantik, lassen Robben an Bord gehen und Pelikane ganz nah an uns heran. Gemeinsam mit Timo erkunden wir die Geschichte Namibias und gehen da auf einen Markt in Windhoek, besuchen später auch unter anderem seine Familie. In Swakopmund werden wir die Reise beenden in einem der Townships und treffen da unter anderem auf die Band Vocal Galore, deren Klang uns auf dieser Tour begleiten wird. Und wir begleiten heute gedanklich wieder einmal den Weltenbummler Dominic Moore, für uns ja schon ein alter Bekannter, Reiseblogger unter anderem bei Follow the Shadows. Er war mit uns bereits im Kaukasus, auch in Südamerika und diesmal mit uns gemeinsam in Afrika.
Hallo, hier ist Dominic, euer Weltenbummler, heute unterwegs in Namibia.
So soll es sein. Viel Spaß heute bei uns im Urlaub und bis gleich.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal sind wir in Namibia im südlichen Afrika, umgeben von Angola, Botswana, Sambia, Südafrika und dem Atlantischen Ozean. Der Name leitet sich von der Wüste Namib ab, denn sie bedeckt den gesamten Küstenstreifen und reicht bis an die Atlantikküste heran, eine der trockensten Wüsten dieser Welt. Und diese Wüste lässt nur wenig Lebensraum für die knapp 2,8 Millionen Einwohner in Namibia. Daher ist das Land nach der Mongolei der am dünn besiedelste unabhängige Staat dieser Erde. Mitten in dieser trockenen Weite ist auf einer ewig langen geraden Straße Edwin Coblin unterwegs. Nicht mit dem Auto, nicht mit dem Bus und auch nicht zu Fuß. Nein, er hat sich auf den Weg gemacht, die Welt, den schwarzen Kontinent mit dem Fahrrad zu erkunden. Wir haben ihn ein paar Kilometer mitgenommen, eine kleinere Ausnahme, wie er uns später auch noch bestätigt. Er erzählt uns einmal, wie er auf die Idee kam, einmal quer durch Afrika zu radeln, was er als Ausrüstung dabei hat und wie das Radeln die Welt verändert hat für ihn oder auch nicht verändert hat. Also tauchen wir mal ein in das Abenteuer Afrika.
My name is Edward Coblin and I'm from the Netherlands and I'm driving my bicycle and started in Cape Town.
Mein Name ist Eduard Koblin, ich komme aus Niederlanden und ich fahre mit meinem Fahrrad hier. Gestartet bin ich in Kapstadt und fahre von hier aus in Richtung Norden zur angolischen Grenze. Von dort aus nach Zimbabwe, wo ich dann neue Pläne schmiede, um nach Nairobi zu gelangen.
And from there I will make new plans going and heading for Nairobi.
I think I started in the 80s. And every second year make a bigger trip.
It's the adventure, meeting people, like now, for example.
Ich glaube, ich habe in den 80er Jahren angefangen und mache seitdem jedes zweite Jahr eine größere Reise. Es ist das Abenteuer und ich mag es, neue Leute kennenzulernen, wie gerade eben jetzt. Und ja, ich hatte etwas Angst vor dem Leoparden entlang der Strecke, denn dieser Leopard ist verletzt und attackiert Leute. Also, wenn ich in meinem Zelt liebe, würde ich wahrscheinlich nicht viel schlafen. Das war schon so ein Thema gewesen für mich. Daher bin ich sehr froh, von euch hier im Bus ein Stück mitgenommen zu werden. Es ist meine erste Mitfahrt. Gelegenheit auf dieser Reise. Was ich auch sehr mochte, war ein kleiner Zeltplatz, 7 Kilometer von der Hauptstraße entfernt. Die Straße dahin war sehr schwer zu befahren. Der Bauer hat mich dann mit seinem Pickup abgeholt, dieser Bauer, und ja, das war schon sehr toll gewesen.
And the farmer, he decided to pick me up with a pickup truck to bring me to the campsite, and that was very nice. One of the things that I can't miss is my pump, because I need to change the pressure of my tires every time, because depending on the road.
Einer der Gegenstände, die ich unbedingt brauche, das ist meine Luftpumpe, denn ich muss den Reifendruck hin und wieder auf der Straße anpassen. Und auch mein Zelt ist ziemlich wichtig, wenn ich hier in der Wüste schlafen muss. Außerdem habe ich noch einen Schlafsack, ich habe Kochsachen und natürlich habe ich Wasser. Manchmal, ja, ist es ein Problem, wenn ich keines mehr habe, aber dann frage ich eben Leute hier auf der Straße, wenn ich sie mit dem Auto sehe. Und normalerweise, da geben sie mir einen Schluck Wasser. Ziemlich nett und hätte mich auch so am Leben. Ja, ohne Wasser würde ich hier natürlich nicht überleben in der Wüste. Das Fahrrad hier, Sie sehen es, es ist neu, es ist speziell angefertigt. nicht. Ich hatte ein Fahrrad der gleichen Marke für 12 Jahre gehabt. Ja, ich bereise die Welt und mache halt jedes zweite Jahr diese große Reise, wie gesagt. Südamerika, das ist der einzige Kontinent, auf dem ich noch nicht gewesen bin. Das wird sicher mein nächstes Ziel werden. Ich war schon in Asien gewesen, Neuseeland und im Nahen Osten. Ich traf eine Frau aus Patagonien. Sie hat mich ja glatt eingeladen zu sich. Ich denke, man ist kein wirklicher Weltenbummler, wenn man nicht in Patagonien war.
You should go to Patagonia. And I think you're not a real world biker if you haven't been in Patagonia. I think it will be rapidly changing here as well because of there is more tourism and cars and so.
Was ich hier sehe, das wird sich meiner Meinung nach schnell durch den Tourismus und den Autoverkehr verändern. Es ist nicht einfacher zu reisen, also manchmal ist es sogar schwerer, denn Autofahrer, wir haben oft andere Ziele als Fahrradfahrer. Wir sind einfach nur langsamer und gemütlicher unterwegs. Das geht nicht Hand in Hand her. Es kann schon passieren, dass ich es auch hasse, wenn es mal wieder so staubig hier auf der Straße ist, wegen der Autofahrer. Ab und zu brauche ich auch wieder mal eine Stadt. Also ich freue mich jetzt schon sehr auf Walvis Bay. Ich hatte ja seit Springbrook in Südafrika keine Stadt mehr gesehen. Eine kühle Cola oder ein kühles Bier, ja, da freue ich mich auch schon.
I'm looking forward to have a nice cold Coke or a beer.
Now I'm on my way.
Los geht's, ansonsten werde ich Walvis Bay nie erreichen.
Walvis Bay.
Mehr als 7000 Kilometer anstrengende Straßen in Afrika liegen vor Edward. Da braucht er viel Kraft und Leidenschaft. Die hat er auf jeden Fall. Wir wünschen ihm eine gute Reise und überholen ihn auf den Weg nach Walvis Bay. Überholen ihn mit unserem Auto, voller Respekt. Wer Fernweh sagt, der meint die Radioreise. Denn wir sind die Reiseschau im Radio. Alexander Tauscher in Stereo und mit ganz viel Farbe heute in Namibia unterwegs. Wir folgen gedanklich Dominik Mohr, Reiseblogger bei Follow the Shadow und deswegen schon rein hobbymäßig ein echter Weltenbummler, der liebe Dominik. Er war Teil einer Reisegruppe durch Namibia, ist mit uns einen Tag lang auch auf den Atlantik rausgefahren. Auf den Atlantik weit im Süden, vor der Küste von Namibia, muss man sagen. Mit dem kleinen Boot fuhr uns die Skipperin Crystal zu den Robben vor der Küste Walvis Bay und Swakopmund. Walvis und Swakopmund, zwei Städte an der Küste von Namibia. Walvis Bay auf Deutsch übersetzt heißt Walfischbucht und der Ort wurde von den Briten als Naturhafen genutzt. Dagegen wurde Swakopmund von den Deutschen Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, weil Lüderitz, der andere Seehafen der Deutschen, lag einfach zu weit weg von der Hauptstadt. Schon damals waren hier Robbenkolonien und zu denen brechen wir jetzt auf. Das Boot, Sie hören es ja schon ein wenig im Hintergrund, schippert ein paar Minuten in die Bucht hinaus und obwohl die Nebelsuppe über der Küste hing, fand ein Pelikan unser Boot und setzte auf zur Landung auf dem Dach. Immerhin beim dritten Versuch hat er es geschafft. Crystal warf ihm einen kleinen Fisch in den Schnabel und dann begann sie zu erzählen.
Wenn ihr dann soweit seid, ich bin soweit, ja, ich buche uns dann jetzt aus bei der Hafenkontrolle, dann verlassen wir den Hafen.
Attacke.
Attacke.
Super. Report control, box, report control, this is Antique calling box, report control 1-2, over.
Antique, mind control.
Good morning, Vox Report Control. This is Andy. I would like to book myself out for a dolphin cruise. We are 13 pax on board. Ask for permission to cross the harbor basin, over.
Thank you. Can I enjoy cruise?
If you're a sailboat, I would sail you to the shore.
Pelikan, den wir hier haben, das sind eins unserer rosa Pelikane. Wir können sehen, wir haben so einen leichten rosa Turn zu den Federn. Das kommt von einer Bakterie, das hier natürlich in unserem Wasser vorkommt und das heißt Rhododobsen. Es ist genau das gleiche Bakterie, das auch die Flamingos so rosa macht. Okay, an den Augen herum, dort haben wir so eine lila-pinke Farbe. Was dort genau passiert, das ganze Jahr durch sind alle Pelikane dort lila-pink. Aber in der Paarungszeit selbst, die Weibchen verfärben sich zu einem orange-gelb. Die Männchen, die bleiben das lila-pink. Nach der Paarungszeit verschwindet diese orangene Farbe bei den Weibchen und alle sind wieder lila-pink. Okay, gut. Nun, wenn sie ihre Nester bauen, dann ist es immer auf einer flachen Stelle mit kleinen Stöckchen und Federn und was die so in der Umgebung finden. Und sie werden zwei Eier legen. Beide Eltern gucken nach dem Kleinen. Nach 30 Tagen Brütung schlüpft das Kleine, aber erst in einer braunen, schwarzen Farbe. Und dann, wenn der Pelikan 4 Jahre alt ist und erwachsen ist, dann erst haben sie diese weiße Farbe. Ein Pelikan bei uns kann so ungefähr 20 Jahre alt werden. Auf dem Fernseher, dort sehen wir immer die amerikanischen Pelikane. Und dort sehen wir, dass sie tauchen für ihre Fischchen. Unsere Pelikane aber wiegen maximal 7 bis 10 Kilogramm. Sie haben hohle Knochen und sehr viel Luft in den Federn. Würde dieser Pelikan tauchen, wird es genau das gleiche sein wie einen großen Ballon unterm Wasser zu drücken. Tja, das geht nicht. Also, unsere Pelikane, sie benutzen diesen gelben Beutel, den sie haben, um das Wasser aufzuschöpfen, zusammen mit den Fischchen drinnen, lassen das Wasser wieder hinaus und voilà, Sushi für Frühstück. Guck mal, wie dieser gelbe Sack aufmachen kann.
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sand and watches the ships.
Er ist von zwei Robben von der gleichen Größe. Nun, wie ich weiß, dass das der Daniel ist, der andere hat zwei Streifen an der Seitenflosse. Der Daniel hat das nicht, so dann weiß ich, okay, das ist der Daniel. Also, der Daniel ist eine männliche Robbe. Er ist ungefähr 2 Jahre alt und wiegt ungefähr 40 Kilogramm. Gut, nun, ich werde dem Daniel ein Fischchen geben. Nun, ich werde ihm aber Schwanz erster geben. Ihr werdet sehen, er nimmt dann den Fisch, dreht ihn um, dass der Kopf erst da reingeht. Man würde meinen, selbst wegen den Schuppen, hat aber gar nichts damit zu tun. Was wirklich wichtig ist, sind diese Flossen hier. Sehr scharf, kann ich biegen, kann ich brechen. Wenn das Tier dann also den Fisch Schwanz erster einschluckt, kann er sich dann verletzen da dran und könnte sterben davon. Und daher, Sushi ist immer, immer Kopf erster rein. Bist du ready? 1, 2, 3. Okay.
Ja, das war Daniel. Er sprang aus dem Wasser ins Boot und stahl dem Pelikan die weitere Show. Herr Daniel war nicht die einzige Robbe, die wir noch sahen. Denn auf den Sandbänken vor der Küste von Namibia tummeln sich Tausende von Robben. Wir segeln vom Atlantik zurück ans Ufer und erleben gleich einen exotischen Markt in Namibia. Das ist der beste Mix aus Nord und Süd, aus Ost und West, Nahes und Fernes, Neuvorstellungen und Klassiker. Mit einem Wort, Radioreise. Und heute N wie Namibia, also eine Fernreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie, schön, dass Sie mit uns nach Afrika geflogen sind. Namibia, ja, das Reiseland der Kontraste und auch dieser klaren Farben. Die ehemalige deutsche Kolonie im Südwesten dieses schwarzen Kontinents, sie ist ein karges, ein raues Land mit endlosen Savannen und Buschland und auch mit einer außergewöhnlich artenreichen Tiervielfalt. Zum Beispiel im Etosha-Nationalpark, den größten Sanddünen der Welt. Und auch der zweitgrößte Canyon der Welt, der Fish River Canyon, der zieht Touristen aus aller Welt an. Die Schluchten des Canyons fallen bis zu 500 Meter in die Tiefe. Auch die Kultur des Himba-Volkes im Kaokafeld oder auch das Farbenspiel der vier Wüsten ziehen Besucher in ihren Bann. Wir erkunden jetzt einen kleinen Teil der Hauptstadt Windhoek und besuchen den Markt von Katatura. Katatura, muss man sagen, ein ärmeres Viertel von Windhoek. Und hier treffen wir zum ersten Mal Timo, unser Reiseleiter und auch Farmer zugleich. Sein Deutsch hatte er von seinem Sohn gelernt und das hat er wiederum in der Schule gelernt, der Sohn. Also folgen Sie uns auf den Markt mit der Fleischtheke, besuchen Sie mit uns eine Hutmacherin und den Friseur, also einen anderen als bei uns, Sie vermuten. Und seien Sie vorgewarnt, es wird nicht leise, nein, es wird laut afrikanisch.
In Nord-Namibia ist, wo wir, so sagt man, Ackerbau haben. Und die Leute probieren, ihr Essen hier zu bringen, was die essen kann. Und wir kommen, um das, was wir gewohnt zu essen zu Hause. Das ist unsere Markt. So, das ist eine Leber. Eine Leber, eine Rindfleisch. Die Herero, sogar meine Frau, die sieht immer diese Klamotten. Wenn wir ein Begräbnis zur Hochzeit und alles. Meine Mutter hat jeden Tag das, diese Herero-Tracht, immer. Diese Tracht kommt, wir nennen das eine viktorianische Tracht. Als die Hereros bei den Deutschen gearbeitet haben, es ist gesagt worden, die Meister darf nicht die Beine gucken. Weißt du, wenn ihr die Beine, dann kommen ja auch andere Gedanken, verstehst du? So, und die Hereros, die haben gedacht, ach, wir müssen unsere eigene Volkslore tragen und wickeln. Und deswegen, und wir Hereros, wir lieben gerne was, wenn jemand so ausschaut, wie meine Cousine. Wenn jemand so ausschaut, das ist die Schönheit Hereros. Das ist die Frau, die gut aussehen. Wir lieben keine Spaghetti, wir lieben gerne Macaroni. Und wenn wir in jeder Hochzeit, da musst du das, manchmal hast du 10 Unterrocke. Und du musst diesen Hut haben. Nur ich bin ein normaler Mann, ja. Normal, sie weiß genau, wie sie raufgehen, ja. Und dann musst du nicht laufen, So, da musst du so wie Heitiklum laufen. Karate aus und langsam. Nur lächeln. Und das ist das. Und sie ist spezialisiert und sie mag für einige Frauen, so wie meine Frau, sie kann das nicht machen. So, sie muss hier kommen und machen lassen. Und wenn sie zu Begräbnis oder Hochzeit gehen. Während der Woche, alles sie sieht auch so. Aber wenn am Wochenende ist, dann hat sie die Hut drauf und dann hat sie das. Und das nennen wir, das ist unsere Tradition. Und wir bedanken uns wieder an die Genossen Chinesen. Nachdem die Chinesen die bringen, die haben alle Kopie gesehen, was die Hereros gerne haben, was die Volksgruppe haben. Und die Chinesen kopiert gerne. Und die haben das alles hier. Die Leute gehen nach Chinatown, kaufen die Material, Geschäft floriert. Die Männer, so wie ihr ihn seht, die sind für die Friseur. Wenn Timo seine Haare schneiden, wenn meine Haare wachsen, dann komme ich zum Friseur. Und da sieht ihr die Frau hier. Da sieht ihr, wie sie schön angemacht wird. Die Haare wird näht. Okay, näht wird. Es wird künstliche Haareverlängerung. Die Frauen, genauso wie in Europa. Wir mag gerne, dass die Frauen lange Haare, aber es ist meistens künstliche Haare.
Also wenn Sie mal einen günstigen Friseur suchen für die Haarverlängerung, hier in Windhoek, na, wäre einer. Ob man Ihnen aber hier die Haare blond färben wird, mag ich bezweifeln. Das war ein lauter Rundgang über diesen Markt in Windhoek, in der Hauptstadt von Namibia. Es war ja eben schon die Rede von den Hereros, dieses ehemalige Hirtenvolk im Südwesten Afrikas. Die Mehrheit von ihnen lebt in Namibia, einige auch in Botswana und Angola. Und wir rollen sie gleich auf, die aufgewühlte Geschichte Namibias. Wir entdecken die Welt mit den Ohren und fangen die Eindrücke im Mikrofon ein. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus Namibia. Grüße Sie. In Südwestafrika hören wir Deutsche besonders interessierte Geschichte zu, leider auch sehr beschämt. Auch wenn es mehr als 100 Jahre her ist, entbrennt doch immer wieder ein Streit über das Thema, was wir auch nicht umgehen können hier, nämlich der Völkermord an den Hereros und Nama in den Jahren 1904 bis 1908. Unser Guide Timo erinnert uns daran, begleitet vom Gesang der A-Cappella-Formation Vocal Galore, A-Cappella für die Radioreise, für unser Mikrofon. Die Formation stellen wir später noch ausführlich vor.
Die ganze Gebiet hier, mehr nördlich von Windhoek, es war die Gebiet von den Hereros. Süden war die Gebiet von den Namas. Die Namas sind die diese Kriegssprache hat er gehört. Bevor die Deutschen herkamen, als die Deutschen angekommen und angesiedelt haben, hat die angefangen mit dem Zäune. Als die ganze Zäune gebaut wurden, sind die Hereros vertrieben worden in ihr Gebiet. 1904, hier in der Nähe von Okahandja, war die Hofburg von den Hereros. Die Hereros haben hier in Okahandja gelebt. Auch die Deutschen, die Schutztruppe war dort, um die Hereros zu beobachten, ob die nicht gegen die Deutschen etwas tun. 1904, die Hereros haben eine Kultur, wo die von der Familie immer erben. Dieses Schiff von den Hereros hat viele geerbt. Und die Hereros von Omaruru wollte, die sind von hier gekommen und nach Okahandja und die wollte die Kühe fast die Schiff Maharero weggenommen haben zu kriegen, abzuholen, ihre Erbe. Als die Deutschen sehen, dass die viele Hereros nach Okahandja marschiert, hat die Zuständigen damals, der Kurt von François, war im Süden schon hier bei Gibeon, weil die Widerstand geleistet, um denen zu unterdrücken. Und während dieser Zeit hat eine von der Schiffstruppe, der Oberhaupt war, hat ja gesehen, die Hereros fängt schon zu kommen, hat gesagt, jetzt müssen wir uns verteidigen. Und die Deutschen haben die erste Gewehr geschossen. Und da ist das Blutbad angefangen. Alle Farmer, die hier gelebt haben, die Deutschen, hat auch viele Hereros dort gearbeitet. Die Nachrichten ist so verspreitet, dass die Farmarbeiter anfangen, um die Farmer umzubringen. 1904. Und dann ist das sehr gut von François abgelöst worden von Trotter, weil er nicht so brutal gegen die Hereros gegangen ist. Die haben von Trotter schnell gekommen und die Hereros war ein bisschen vertrieben bis zurück nach in der Nähe von Waterbeck. Hier in Waterbeck hat genug Wasser gegeben und die Hereros mit ihren Tieren in diesem Gebiet. Und von Trotter oben auf diesem Berg hat er die Befehl gegeben, dass alle Hereros umgebracht, Kinder oder Frauen. So genau, was die Hereros gemacht mit den Farmers. Und da ist, dass die Hereros vertrieben wurden nach Botswana. nach Oma Hecke. Und die, wie sich vertrieben haben, die haben alle Wasserstelle vergiftet. Und deswegen schätzen wir, über 40.000 Hereros diese Zeit gestorben sind. Heute ist das Okahandja, es ist die Hofburg von den Hereros, wo sich jeden 26. August treffen, um Gedenken an die Widerstand von 1904. Die allerwichtigsten Hereros wird hier begraben, weil das ist wieder, wo wir unsere Gräber besuchen. Und diese Hereros sind bunt, diese rote, grüne und weiße Hereros treffen sich immer hier in Okahandja. Aber einige von den Schiffstruppen, die damals gefallen sind, sind auch hier begraben. Messias. 26. August, für mich ist ein wichtiger Tag. Mein Sohn ist an dem Tag geboren. Und ich sage, wow, das ist für mich ein historischer Moment.
Ja, ein emotional bewegter Timo mit einem schweren Thema und sicherlich auch nicht einfach zusammenzufassen. Im Hintergrund hier, Sie hören es nach Gesang von Vocal Gallo, Sie singen vom Messias. Aber Geschichte ist eben auch Teil von Namibia. Und Namibia, heute muss man auf jeden Fall sagen, sicher, ein sicheres Land für die Touristen. Auf die Touristen warten viele, viele schöne, andächtige Orte, wie zum Beispiel eben der besagte schon Etosha-Nationalpark, in dem man fast alle großen Safari-Tiere dieser Welt erleben kann. Die Namib-Wüste und der Nationalpark Zuzuzvlei sind für Fotografen ein ausnahmsloses Muss. Die Salztonpfanne mit ihren toten Bäumen und über 300 Meter hohen Dünen, die sollten Sie unbedingt bei Sonnenaufgang fotografieren. Und die Sonne scheint ja hier ohnehin fast jeden Tag, also Sie müssen garantiert nicht umsonst so früh aufstehen da. Geschichte, Natur und Menschen zusammenbringen, etwas Besonderes erleben, all das ist die Reise nach Namibia. Gleich kehren wir zurück nach Kataturra und der Familie von Timo. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Jenseits von Afrika ist heute unsere Expedition unterwegs in Namibia, also im Südwesten dieses großen schwarzen Kontinents. Wer nach Namibia fliegt, landet auf dem internationalen Flughafen in Windhoek. Auf dem Weg in die Stadt fährt man durch Klein Windhoek, das erste Siedlungsgebiet der Kolonialherren, heute immer noch das betuchtere Viertel in der Hauptstadt. Auf der anderen Seite liegen die Townships und die ärmeren Stadtteile und in der Mitte dieses neue Stadtzentrum von Windhoek. Die Geschichte wird hier nicht versteckt, nein, sie ist auch in vollem Umfang sichtbar. Die alte Festung des Unabhängigkeitsmuseums und die evangelisch-lutherische Christuskirche, die befinden sich nah am Parlament. Und bevor die Europäer sich auf diesem sehr trockenen Land ausbreiteten, lebten Nomaden hier, die Völker der Damara und San. Auch das ist sichtbar noch in Namibia. Unser Guide Timo erzählt uns mehr dazu und wir untermalen dies mit der Nationalhymne von Namibia, hier zunächst gesungen von der Formation Vocal Galore.
Namibia war eine deutsche Kolonie. Die Deutschen sind gekommen und dann mussten die Deutschen, als die Deutschen hier gekommen sind, mussten einen Hafen suchen. Walvis Bay war schon annektiert worden von den Engländern. Der einzige Ort, was die gefunden war, ist Swakopmund. Und die Siedler sind von Swakopmund. Aber hier, die ersten Siedler sind nach Windhoek gekommen, weil Windhoek hat genug Wasser. Der Name Windhoek in Herero heißt Oshumise, das heißt, es hat einen Sturm. Und da sind die zwei Rivalen, starke Stämmen dort gewohnt, in Windhoek, das heißt die Hereros und die Namas. Und es hat genug Wasser. Die ersten Siedler sind in Klein Windhoek gewohnt. Und während dieser Zeit, viele Siedler sind gekommen und da sind die Hereros so umgesiedelt worden, von dem ihre Weite. Die Hereros sind Nomaden. Meine Eltern waren Nomaden, wir sind Viehzucht. Und während dieser Zeit, die Hereros haben angefangen, ihr Land zu verlieren. Und weil ihre Land verliert haben, die sind wieder nach Okahandja. Von Okahandja ist die Widerstand von 1904 angefangen. Die Hereros sind unter Druck worden. Sind viele Hereros, die hier überleben, weil die bei den Deutschen gearbeitet haben.
Die meisten Sereros mussten in Homelands arbeiten. Nach dem Ersten Weltkrieg hat Deutschland ihre Kolonie verliert, alles automatisch an die Folge Bonn, die Engländer das alles übernehmen und gehört alles die Engländer. So, von den Engländern, weil Südafrika war eine englische Kolonie, aber ein Teil von Südafrika. 1921 hat Südafrika sich als eigene Republik deklariert. Von dort ist die gleiche automatische Apartheid gekommen wie in Südafrika. Und wie war unter Südafrika? Als die Apartheid angeführt wurde, ist das diese Homelands-Politik wieder hergekommen. 1960 ist sie total intensiviert worden. Alle Leute, wir durften nicht in die Stadt bleiben, wir mussten umgesiedelt werden, unsere Siedlungen. Gleichzeitig, die alten Siedlungen, wo wir gewohnt, wo ich geboren bin, sind wir auch umgesiedelt und in eine Township reingetan worden, dass wir unter eine gute Polizeikontrolle kontrolliert wurden. Die haben einen Ausdruck benutzt, heißt das Sumquique, jedem da sein. Das heißt, dass jede Volksgruppe muss sich unter sich bleiben.
Bonanga, Bonango Mandela China, La Pekona, La Pechelikona.
Zum Beispiel die Hereros haben eine Officearbeit geleistet, Polizeiarbeit. Die Arbeit, weil die gewusst haben, die konnte das. Die Ovambos haben die harte Arbeit bekommen und die durfte nicht. Die Ovambos, die manchmal sind aus Kontraktarbeit vom Ovamboland nach Windhoek gebracht worden und die durfte ihre Frauen nicht mitbringen. Nach diesen 6 Monaten wird die verschoben und andere Gruppe verschoben, um die harte Arbeit zu arbeiten. Und diese Ovambos, die haben in einem Single Quarter gewohnt oder gesiedelt worden. Nach der Wende sind die Mehrheit von denen sind Ovambos in Namibia und die sind die in der Regierung. Heute gibt es nicht mehr Apartheid. Nach der Wende haben wir alle diese Häuser wieder zurückbekommen, was uns früher gehabt haben. Apartheid ist abgeschafft, Gott sei Dank.
Die Apartheid ist abgeschafft, Gott sei Dank, sagt unser Guide Timo erleichtert. Aber freilich, auch Namibia ist nicht frei von Problemen und der große Kontinent ohnehin nicht. Wir rollen sie gleich weiter auf, die Geschichte Namibias. Aus der Ferne durch den Äther, die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs heute in Namibia. Namibia ist ein Land, das längst noch nicht so touristisch erschlossen ist wie das benachbarte Südafrika, aber auf jeden Fall eine gute Alternative oder auch eine gute Ergänzung zu Südafrika. Viele Touristen, die schwärmen ja vom Krüger Nationalpark in Südafrika, doch es gibt immer wieder auch Pechvögel, die da tagelang kaum Tiere sehen. Im Etosha im Norden Namibias kann ihnen das garantiert nicht passieren, heißt es, denn die Zäune sind sehr weit und die Dichte an Tieren sehr hoch. Antilopen, Zebras und Giraffen, die sind hier zu Hause genauso auch wie Elefanten, Schakale und Nashörner und auch Löwen wird man vergleichsweise häufig sehen. Etwas mehr Glück brauchen sie bei den scheuen Geparden und Leoparden. Außerdem befindet sich auf dem Pflichtprogramm der meisten Namibia-Urlauber der Namib-Naukluft-Park. Ein Teil davon ist die Wüste Namib und da befindet sich eine Tonpfanne, die nur alle paar Jahre mit Wasser gespeist wird. Also der Fluss endet einfach so zwischen den Dünen und wenn er mal Wasser führt, dann ist die ganze Landschaft sehr, sehr grün. Ganz in der Nähe liegt ein Dorf mit seinen weltberühmten abgestorbenen Akazien, die in der Abendsonne ja magisch wie Skelette an dieser trockenen Tonpfanne stehen. Also ich glaube, jetzt haben Sie so ein paar Namibia-Bilder in Ihrem Kopf. Wir sind zurück in Kataturra, dem interessanten Stadtteil von Windhoek. Und Timo ist weiter mit dabei. Unser Guide ist hier aufgewachsen und heute quasi das Multitalent der Familie und sorgt für alle hier mit. Dass wir bei ihm zu Hause sein dürfen, ihn zu Hause besuchen dürfen, ist an sich schon eine große Ehre. Im Hinterhof seines Hauses erzählt uns Timo ein wenig die Geschichte von Kataturra und vor dem ernsten Thema etwas musikalisches Klischee.
Kommst du mit nach Afrika, doch dem heißen Afrika, da singt der Bimbo seine Lieder
und alle anderen singen mit.
Kommt ihr an,
oho.
Schön ist es in Afrika und bist du erst einmal da, dann sprichst du nur noch Afrikanisch
und baust dir einen Bungalow.
Das ist die Haus, wo ich groß geworden bin. Und das ist, wo wir, als wir umgesiedelt wurden, sind wir hier in dieses Haus. Und dieses Haus gehört meine Mutter. Und in diesem Haus, es ist nur zwei Zimmer, Schlafzimmer und dann Wohnzimmer und dann eine Küche. Die Toiletten sind draußen. Und alle Leute, die wir sind, ungefähr die Kinder, die damals in die Schule gegangen sind, weil wir ungefähr so 10 Kinder. Wir müssen alle in der Wohnzimmer schlafen. Genauso wie jetzt, wenn du guckst, alle Kinder dort, die wohnen. Und die wohnt alle hier in diesem Haus. Als die südafrikanische Regierung probiert, um die Schwarzen auf diese Siedlung umzutrennen, hat die südafrikanische Regierung beschlossen, um die Leute irgendwo zu siedeln, in eine Siedlung, wo sie sich gut kontrolliert. Und die einzige, es war diese Siedlung Katutura. Katutura heißt, wir werden nicht dort wohnen. Und es hat ein Blutbad geflossen nach Katutura. Heute Katutura ist, wir nennen nach die Wende, nennen wir nicht mehr Katutura, heißt Matutura. Ungefähr 60% von der Einwohnerbindung lebt in Katutura. In diesem Haus, wenn du gucken, lebt ungefähr 20 Kinder. Plus die Tanten und Onkel und die kleine Schwester. Und hinten haben wir auch angefangen, Hütte zu bauen, dass die irgendwo zusammenhalten. Ich habe jetzt angefangen, ein bisschen zu renovieren, um Farbe zu geben, dass die ein bisschen ein anderes Haus gucken. Vorteile auch, warum die Kinder hier. Die Schule, wo ich Schule gegangen ist, war nicht weit von hier. So ist die gleiche auch mit diesen Kindern, dass die hier um die Ecke die Schule haben und die brauchen kein Taxi, keinen Transport. Und das ist das. Die Probleme auch, was ich hier habe, viele von den Eltern arbeiten nicht. Da muss ich auch wieder auf die Kinder so aufpassen. Die größeren Kinder habe ich alles auf dem Farm genommen und die kleinen Kinder sind alle hier. Die große Problem, was wir auch damals haben, um 6 Uhr wird wir aufgeweckt von der Polizei. Vor die Unabhängigkeit der Polizei, weil das war Polizeizone. Die wollte kontrollieren, wie viele Leute in dem Haus leben und wie viele Leute, die Passport haben. Die Erwachsene sollte einen Pass haben. So, da war das begrenzt. Das heißt, nur der Vater, die Mutter oder die Tante. Und die Kinder, unsere Namen sind unter dem Passport geschrieben worden, welche Kinder das sind. Wenn ein Kind oder ein Erwachsener herkommt, der nicht dort steht und der kein Papier hat, ist wieder zum Homeland verschoben worden. Aber heutzutage ist nicht mehr. Jetzt haben wir ein anderes Problem, die Einwanderung vom Land. Niemand möchte wieder am Land, in die Dorf bleiben, alle wollten nur hier kommen. Yes, das ist die Tochter von dem Größeren, das ist alle meine Neffen. Alle. Und das ist die Bruder von ihm. Das ist nicht von der gleichen Mutter wie in Afrika, von verschiedenen Müttern.
Das mit den mehreren Müttern ist sicher auch eine Frage der Kultur, aber fragen wir hier nicht weiter nach, sondern staunen über 20 Menschen in einem kleinen Haus, bei uns unvorstellbar, in Namibia, absolut normal. Gleich Martin Luther in Afrika. Hier ist RIAS, eine Reise in den afrikanischen Süden. Heute sind wir südlich des Äquators unterwegs, in Namibia, mit der Radioreise und Alexander Tauscher. Ja, wir haben es weit geschafft und lange vor uns auch Martin Luther, aber nicht der Reformator, nein, der hat ja schon bei uns genug zu tun gehabt. Es geht um einen Martin Luther, der in Halberstadt im Jahr 1896 entdeckt wurde, die Dampflokomotive mit dem Namen Martin Luther. Diese Geschichte erzählt uns gleich Odette, sie ist nämlich die Herrin des restaurierten Martin Luther in der Nähe von Swakopmund. Und wir unterlegen diesen Rückblick mit dem Südwesterlied, einst als Pfadfinderlied von deutschen Pfadfindern in Südwestafrika geschrieben. Dieses Lied ist bis heute noch die Kulturhymne für die deutsche Namibia und wir hören es mal angestimmt hier von Heino.
Hart wie Kameldornholz ist unser Land und trocken sind seine Reviere. Gräser, sie sind von der Sonne verbrannt und scheu sind im Busche die Tiere.
The machine came into Namibia in 1896. It was offloaded in Walvis Bay because Swakopmund's jetty was too small
Diese Maschine kam im Jahr 1986 nach Namibia. Sie wurde in Walvis Bay entladen, da der Ladungssteg in Swakopmund zu schwach war, um 14 Tonnen Stahl auszuhalten. Sie mussten zum Entladen damals die britische Regierung um Erlaubnis fragen, da Walvis Bay zum damaligen Zeitpunkt noch eine britische Kolonie war.
Offload the machine because Walvis Bay was a British colony at the time. The lieutenant truest that brought the machine in, he saw it in a town called Halberstadt.
Leutnant Trost, der diese Maschine hierher brachte, sah die Maschine zum ersten Mal in Halberstadt, damals DDR, heute Sachsen-Anhalt in Deutschland. Er exportierte sie nach Namibia, um Waren von Swakopmund nach Windhoek zu transportieren. So zumindest die Idee.
From Swakopmund to Windhoek, that was the idea. It's your goin' way if you want to get to Harlem. When it arrived in Walvis Bay, it had to stand at the docks for 4 months. And in that time, Lieutenant Truist went to Windhoek.
Als die Maschine hier in Walvis Bay ankam, musste sie für 4 Monate im Hafen bleiben. In dieser Zeit reiste Leutnant Trost nach Windhoek, um andere Geschäfte zu erledigen. Der Ingenieur, der diese Maschine bedienen konnte, er konnte aber keine 4 Monate hier warten und er reiste zurück nach Deutschland. Und als dann Leutnant Trost zurückkam, gab es keinen mehr, der diese Maschine bedienen konnte. Also ein amerikanischer Minenarbeiter und 3 Nama haben daraufhin ja quasi ihre Köpfe zusammengesteckt, um diese Maschine zum Laufen zu bringen. Sie brauchten aber ein Vierteljahr, um die Maschine von Walvis Bay nach Swakopmund zu fahren. Die Maschine, sie versank einfach immer wieder im Sand und sie mussten immer wieder Holz und Steine unterlegen, damit sie vorwärts kam. Das Wasser musste mühsam von Walvis Bay oder Swakopmund herangeschafft werden, da Salzwasser die Rohre sonst zerfressen würde.
And then the water for the machine had to be brought from either Walvis Bay or Swakopmund, because you can't use salt water, it will corrode the pipes.
Choo-choo train, chug-chugging at the station. Choo-choo train, conductor pull the car.
When it finally arrived in Swakopmund, there are 2 stories. The one is...
Es gibt 2 Geschichten, nachdem sie endlich in Swakopmund ankam, diese Maschine. In der ersten entschied Leutnant Trost, dass die Maschine zu teuer war, da das Wasser für den Betrieb extrem kostspielig war und somit nicht funktionierte. Die andere Geschichte lautet, dass die Maschine für 1 Jahr lang zwischen Swakopmund und Nonidas, also 13 Kilometer außerhalb, hin und her fuhr, bevor sie hier genau kaputt ging. Von hier nach Windhoek, da hätte es nicht funktioniert. Entlang der Straße nach Windhoek gibt es zwar Farmen, aber kein Wasser und kein Brennmaterial. Die 3 Wagen, die hätten mit Holz, mit Kohle und Wasser gefüllt werden müssen. Es hätte nicht funktioniert. Eine gute Idee, aber ja, nicht umsetzbar damals. Als die Maschine kaputt ging, da blieb sie im Freien bis zum Jahr 1974. Denn dann renovierten sie einige Menschen hier ein wenig und deklarierten sie einfach mal so als Monument. Zwischen dem Jahr 2000 und 2004 wurde sie am Namibian Institute of Mining and Technology in Arandas, also 70 Kilometer entfernt, renoviert und das Projekt, also der Sanierung, angenommen. Sie bekamen die alten Pläne als Halberstadt, damals der DDR, und die Schüler konnten ihre Schweißfertigkeiten ausprobieren. Ihre Namen sind auf dem Marmorstein dort hinten noch graviert. Die deutsche Botschaft und auch Anwohner, die gaben Geld für ein Haus und eröffneten hier ein Museum.
The German embassy and people from town gave money to build a house over it, and then they called it a museum. Then how it got its name, the Martin Luther.
Ja, stellt sich noch die Frage, wie es zu dem Namen kam. Also, ein Herr saß eines Abends im Park, trank eine Menge und sagte, ja, ihr könnt es Martin Luther nennen. Denn er stand ja vor der katholischen Kirche und sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Erst nannten sie es Martin, dann Martin Luther. Also die Maschine hat nichts mit Martin Luther am Hut, aber das Zitat gab ihr eben den Namen.
It's got nothing to do with Martin Luther as such, but yeah, the quote is what it gave its name.
Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest?
Ja, fest.
Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest.
Wir lieben Südwest. Keine Hommage an Baden-Württemberg, sondern das Lied der deutschen Namibia. Am Ende einer Geschichte über eine Meisterleistung des Transports aus Sachsen-Anhalt nach Südwestafrika. Das geht ins Ohr und bleibt da ganz tief drin. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, denn wir entdecken die Welt mit den Ohren. Und ein großer Fleck dieser Welt ist Namibia. Wir sind da. Wir laufen durch Swakopmund. Das ist Namibias beliebtester Ferienort. Und das nicht allein für Touristen aus dem Ausland. Auch die Menschen aus Namibia entspannen gerne in diesem Küstenort. Das Klima ist hier einfach angenehm, denn vor der Küste, da fließt der Benguala-Strom aus der Antarktis und dadurch bildet sich ein kühler Morgennebel über dieser Stadt. Und auch der Fluss Swakop, der hier ins Meer mündet, der macht die Stadt sehr, sehr beliebt, weil nämlich unter dem Flussbett unterirdisches Wasser fließt und deswegen hier sehr viel angebaut werden kann. Auch deswegen begannen auch hier die ersten Siedler ihre Lager aufzuschlagen. Wir schauen uns mal abseits der schönen Strandpromenade im Township um, denn im Mondesa Township wohnen etwa 70% der gesamten Bevölkerung von Swakopmund. Malisha ist unser Guide und unterwegs treffen wir die Gruppe Vocal Galore, die uns schon hier musikalisch begleitet hat auf dieser Tour. Und das Besondere in ihrer Musik sind die Klicklaute in den Liedern. Also Malisha hat sich Dominik geschnappt und zu einer Schulstunde Klicklaute verdonnert. Klickgeschichten aus Afrika.
Hola, Kidage, and I'm Reynold. Together we are called the Vocal Galore a cappella group from Township of Mondesa.
Hallo, das ist Dino, Paula, Gedeike und ich bin Rino. Zusammen nennen wir uns die Vocal Galore A Cappella Gruppe, die A Cappella Gruppe aus dem Township Mondesa. Diese Gruppe wurde im Jahr 2006 gegründet. Wir sind in dieser Zusammensetzung seit dem Jahr 2014 zusammen. Im Jahr 2015 haben wir uns dann eine Dame hier geholt und wir haben uns gesagt, die Männer können ohne Frauen nicht erfolgreich sein. Also mit einer Dame an unserer Seite sind wir einfach besser. Grundsätzlich machen wir A Cappella Gesang. Das erste Lied heißt Lasst uns zusammenkommen und Gott gelobt.
Without a lady by his side, so with the ladies, we are, I think we are. The first song that we are going to sing for you is Let's Come Together and then Praise God. Enjoy.
Siya kutumisa, siya kutumisa, siya kutumisa, o siya mango si.
In Namibia, we got three tribes that use the clicks: Nama, Damara, and the Busmi.
In Namibia gibt es drei Volksgruppen, die Klicklaute verwenden. Nama, Damara und Buschmänner. Die San, die auch Buschmänner genannt werden, nutzen aber 7 Klicks, daher verstehen wir sie nicht und können uns mit denen auch nicht verständigen. Aber die Nama und Danamara, die haben 4 Klicks. Nur ein kleiner dialektischer Unterschied, aber das erste Wort ist Om. Om bedeutet Haus bzw. Zuhause ohne Klick. Das zweite Wort, was wir lernen, ist Nam, was so viel bedeutet wie Zunge. Die 4 Klicks haben keine eigene Bedeutung, können aber einem Wort eine Bedeutung geben oder auch dieses Wort verändern.
Okay, the 4 clicks got no meaning at all, but can give a meaning to a word or even change a meaning of a word. The first click is tongue flat and pulled up. The second click is when you are riding a horse. And the third click is when a child is very naughty.
Der erste Klick ist ein Zungenklick. Der zweite Klick ist, als würde man ein Pferd reiten. Der dritte Klick ist, wie wenn ein Kind sehr ungezogen ist. Und der letzte Klick ist eine Explosion in deinem Mund.
And the last click is an explosion in your mouth. Okay, the first click to Om, Om. First the click and then the word. Om means belief.
Om.
The second click to Om, Om. Om means sleep.
Der erste Klick zum Om heißt Glauben. Der zweite Klick zu Om heißt Schlafen. Der dritte Klick zu Om heißt Lächeln. Der letzte Klick zu Om heißt Schwer.
And the last click to Om, Om, Om means difficult or heavy. Okay, the second word with the first click, nam. Nam, nam means whistle.
Das zweite Wort mit dem ersten Klick, nam, heißt pfeifen. Der zweite Klick zu nam heißt umarmen. Sei vorsichtig, falscher Klick zur falschen Person bedeutet großes Problem. Der dritte Klick zu nam heißt Liebe. Der letzte Klick zu nam heißt töten. Das heißt, die Liebe zum Tod ist nur ein Klick auseinander.
So from love to kill is just a click away. Okay, for the click test that we will later on have, we'll take Trim Lab Kaku using all 4 clicks. Let's go do a dance, yeah?
Für die Klickprüfung, die wir später haben werden, sagen wir, ja, benutzen dann alle 4 Klicks. Und wenn du es nicht schaffst, dann läufst du zurück zum Hotel. Nicht mein Problem, okay? Für Danke übrigens sagen wir Kran-Kranz, ganz ohne Clap.
If you don't make it, you walk back to the hotel. Not my problem, yeah?
Okay.
Okay, for thank you very much, we say Kran-Kranz without a click.
Ja, diesen A Cappella-Gesang, der hier noch im Hintergrund läuft, den haben Sie vielleicht erkannt. Der schlafende Löwe. Lassen wir ihn schlafen in der dunklen Nacht von Namibia. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Tour durch Namibia. Dies war aber wirklich nur ein kleiner Ausschnitt aus einem wirklich sehr, sehr großen, vielseitigen Land. Vieles haben wir überhaupt nicht geschafft, also eine Wanderung zum Beispiel im Fish River Canyon oder eben die Safaris oder auch die Geschichten der Menschen im Landesinneren. Den Wein aus Namibia, den schauen wir uns jetzt noch an, und zwar bei Matthew in der Kristallweinkellerei. Und auch da merken wir, der Wein ist untrennbar mit der Geschichte verbunden. Und dann trinken wir noch ein Glas Wein an der Bar des Hansa Hotels, eine Legende in Namibia, dieses Hansa Hotel, gegründet im Jahr 1905, und zwar vom Friseurmeister Paul Mirsch, der zu seinem Laden auch noch ein paar Zimmer-Extras zu vermieten hatte. Mitte der 50er Jahre wurde dieses Hotel von der Familie Rummel übernommen, renoviert, auch ausgebaut, und 10 Jahre später kam Reinhold Merten als Koch mit ins Team und prägte für mehr als 40 Jahre die Kulinarik dieses Hauses. Als Hausältester wohnt er heute noch im Hotel, und wir trafen ihn ganz gemütlich am Kamin der Hausbar bei einem Glas Wein aus Namibia.
Während dieser Zeit die Deutschen durften Oliven und Wein bauen. Aber nach dem Ersten Weltkrieg Südafrika hat angefangen mit Wein. So war Namibia verboten, durfte keine Wein bauen, bis die Unabhängigkeit gekommen sind.
Welcome to Kristallkellerei. It's a very small wine farm that we run here. There's only about 5 of us in Namibia, and they're all fairly small as well.
Wir sind ein kleines Weingut. Es gibt nur 5 in Namibia, die alle sehr klein sind. Der Weinanbau in Namibia ist noch ein Experiment derzeit. Also wir haben nicht diese großen Produktionen wie in Südafrika etwa. Unser Weißwein, der wird normalerweise für Brandy oder Cognac verwendet, und wir machen Napa daraus. Es ist eigentlich Grappa, aber wir können es nicht Grappa nennen, weil Grappa eine Marke ist, die geschützt ist. Deswegen nennen wir es Napa. Napa aus Namibia.
And Napa is basically Grappa. It's just that we can't call it Grappa because of the trademark. So we call it Napa, Namibian Grappa. So we also make a small amount of red wine. We make about 50 to 60 liters of red wine out of.
Wir stellen auch eine kleine Menge Rotwein her, etwa 50 bis 60 Liter. Im letzten Jahr hatten wir mehr Kolumbarien gepflanzt, und wir stellen den Lumela-Schnaps her, aus einer Art Melone, die am Baum wächst im Norden des Landes.
But then we also make the Lumela-Schnaps here, which is made from the Corky Monkey Orange, which is indigenous to Namibia. They grow up in the north.
Ich lebe seit 1959 in Afrika. In Swakopmund im Hansa Hotel festgefahren, war geplant ein Jahr, aber es sind ein paar Jahre länger geworden. Wenn Sie Geld haben, ein Hotel bauen, das kann jeder. Laufen lassen ist die Kunst. Aber nicht 10 Jahre, sondern 1905 gegründet. Und wenn Sie von draußen reinkommen, wenn Sie nicht sagen, das Hotel ist so alt, in Afrika, nicht in Deutschland. In diesem Alter, was suchen zum Wohle, dann müssen Sie schon weit fahren, vor allem in so einem Zustand. Ich kann auch heute ruhig sagen, dass es wird. Ohne mich wäre das wahrscheinlich in dem Stil nicht aufgebaut worden.
Nach unserem Gespräch, da füllt sich die Bar sehr, sehr schnell mit Gästen, und auch wir lassen noch einmal unsere Reise Revue passieren. Wir sind der Meinung, die Tage in Namibia, die gingen viel zu schnell zu Ende. Während wir schon den Online-Check-in für den Heimflug machen müssen, können Sie gern verlängern, meine Damen und Herren. Laufen Sie mit uns nochmal über den Markt von Katatura oder fahren Sie mit dem Boot zu den Robben auf den Atlantik raus. Bei uns ist die Urlaubsverlängerung wie immer kostenfrei. Unter www.radioreise.de finden Sie diese Namibia-Sendung als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Afrika ist für uns noch ein weitgehend unentdeckter Kontinent, aber wir waren bereits in Kenia und Tansania. Wir haben uns aus Südafrika eine spannende Auswanderergeschichte erzählen lassen und waren auch schon im Norden, in Ägypten oder auch in Marokko. Und unseren Weltreisenden Dominik, den können Sie zum Beispiel nach Südamerika begleiten oder aber auch auf den höchsten Berg Europas, auf den Elbrus im schönen Russland. Also einfach mal reinklicken, www.radioreise.de. Da auch die Fotos und Texte in unseren Blogs und die aktuellen Infos, wie immer, bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch sonst noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie in Namibia ganz sicher hören werden. Goodbye, au revoir, adios, da, hey, das Vidanya, Malchaba und Shalom. Tschüss sagen Ihnen die deutschen Namibia und die Einheimischen, zum Beispiel Tot Jens.
Hi, I'm Mashu Ochrus and I'm based in Sokopmun, Namibia. You're listening to Radio Reise with Alexander Tosche.
Hallo, mein Name ist Timo Chiramanga, Reiseleiter in Namibia. Ich bin eine gebürtige Namibianer. Ihr hört Radio Reise mit Alexander Tauscher.
Hallo, ich bin die Christel. Ihr hört Radio Reise mit Alexander Tauscher.
Das war ja der Sound Afrikas. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Wenn du es spürst, machen wir alles richtig.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.